NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt Sie Claudia Venor. Guten Abend. Und das sind die wichtigsten Themen im Überblick. Steigende Corona-Infektionen, deutsche Großstädte als Risikogebiete und Kritik an uneinheitlichen Regelungen. Wir schauen auch auf Indien, das hinter den USA die meisten Infizierten hat und wie ärmere Kinder darunter leiden. Waffenruhe in Bergkarabach, wird sie halten? Wie ist die aktuelle Situation? Wir berichten und kommentieren das Geschehen. US-Präsidentenwahl, TV-Duell abgesagt, Trump trotz Corona im Wahlkampfmodus. Dies und mehr und am Ende der Sendung alles Wichtige vom Sport an diesem Sonnabend, unter anderem zu den French Open, da gab es ein sensationelles Tennis-Damenfinale. Den dritten Tag in Folge liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland bei mehr als 4000 Fällen. Inzwischen haben einige Großstädte den Grenzwert für die Warnstufe überschritten. 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in 7 Tagen. Dazu zählt jetzt auch Köln. Das heißt, die Corona-Regelungen sind auch dort wieder verschärft worden. Ärzte und Wirtschaftsverbände kritisieren allerdings das uneinheitliche Vorgehen in den Bundesländern. Aus Berlin Nina Barth mit den wichtigsten Informationen an diesem Sonnabend zur Corona-Pandemie in Deutschland.
4.721 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden hat das Robert-Koch-Institut heute Morgen gemeldet. Neu gemeldet wurden auch 15 Todesfälle. Mittlerweile gelten immer mehr Großstädte als Corona-Risikogebiet. Inzwischen überschreiten 3 der 5 größten Städte Deutschlands die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen. Nach Berlin und Frankfurt liegt nun auch Köln darüber. Das heißt, auch in Köln werden jetzt die Auflagen verschärft. Zum Beispiel gilt ab heute in Fußgängerzonen Maskenpflicht, außerdem ab 22 Uhr ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum. Eine Sperrstunde soll es in Köln aber erstmal nicht geben. Anders in Berlin. Dort gibt es ab heute eine Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr morgens. Dieses Beispiel zeigt, die Regelungen sind unterschiedlich. Und daran gibt es Kritik. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag und der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA kritisieren vor allem die vereinzelten Beherbergungsverbote für Gäste aus innerdeutschen Risikogebieten. Unkoordinierte Regelungen in den einzelnen Bundesländern und Städten sorgten aktuell für große Verunsicherung bei den Unternehmen, sagte DIHK-Präsident Schweizer den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er warnte vor Rechtsunsicherheit für deutschlandweit tätige Unternehmen. Ähnlich äußerte sich die Hauptgeschäftsführerin der DEHOGA, Hartges. Im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio sprach sie von einem Regelchaos. Es könne auch nicht sein, über Nacht überrumpelt zu werden, so Hartges. Auch aus der Ärzteschaft kommt Kritik an der Vielzahl der Regelverschärfungen. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Gassen warf den Ländern auch überzogene Maßnahmen vor. Diese Regelungswut sei oft eher kontraproduktiv, kritisierte Gassen in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Und er forderte, das Beherbergungsverbot müsse schnellstmöglich zurückgenommen werden. Innerdeutsche Reisen bezeichnete er als Pseudogefahr. Die Reisebeschränkungen sind zur Pandemiebekämpfung überflüssig und auch nicht umzusetzen, sagte Gassen. Stattdessen würden knappe Testkapazitäten verschwendet. Gassen hält das für fast schon groben Unfug.
Es ist bisher verwirrend, welche Corona-Regeln gelten in welchem EU-Land für die Einreise oder was müssen Menschen aus Risikogebieten tun? Gibt es Einreiseverbote? Künftig wollen die EU-Staaten einheitlicher vorgehen. Eine gemeinsame sogenannte Ampelkarte soll das Corona-bedingte Reisewirrwarr in Europa mildern. Aus Brüssel erklärt Michael Schneider, wie das funktionieren soll.
Rot, Orange oder Grün. Künftig soll die Farbe darüber Auskunft geben, zwischen welchen europäischen Regionen Reisen noch problemlos möglich sind. Gebiete mit wenigen Neuinfektionen und einer ausreichenden Teststrategie sollen so einen grünen Reisekorridor durch Europa bilden. Ziel ist es, die Reisefreiheit möglichst aufrechtzuerhalten. Dafür sollen die Mitgliedsländer einmal wöchentlich vereinheitlichte Daten an das EU-Seuchenschutzzentrum ECDC übermitteln. Weist eine Region über 2 Wochen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner auf, soll sie in die rote Kategorie fallen. Allerdings soll auch erstmals die Anzahl der Tests und der Anteil positiver Ergebnisse dabei berücksichtigt werden. So soll vermieden werden, dass hohe Testkapazitäten das Ergebnis verzerren. Weist ein Gebiet viele Neuinfektionen auf, aber weniger als 4% der Tests sind positiv, soll der Grenzwert höher angesetzt werden. Damit sind die Anforderungen anspruchsvoller als etwa bei der derzeitigen Risikogebietsliste des Robert-Koch-Instituts. Nicht einigen konnten sich die EU-Botschafter nach 12 Verhandlungsrunden dagegen auf einheitliche Standards bei Quarantäne regeln. Hier kann weiterhin jeder Staat entscheiden, wie mit Reisenden aus Risikogebieten umgegangen wird. Der Beschluss der Botschafter soll formal vom Rat der EU-Europaminister am Dienstag beschlossen werden. Einige Länder, wie etwa Ungarn, setzen aber weiter auf zusätzliche nationale Einschränkungen.
Indien ist hinter den USA das Land mit den meisten Corona-Infektionen. Fast 7 Millionen Menschen haben sich inzwischen damit angesteckt. Seit mehr als einem halben Jahr sind die Schulen geschlossen. Online-Unterricht soll das Problem lösen. Aber das gilt nicht für Kinder auf dem Land oder in den Slums der Großstädte. Sie sind digital abgehängt. Und hinzu kommt die schlechte wirtschaftliche Lage. So müssen Kinder wie Sunny, über den unsere Korrespondentin Silke Dietrich berichtet, als billige Arbeitskräfte herhalten.
Sunny trägt eine weiße Atemschutzmaske mit schwarzen Streifen. Sieht aus, als sei sein Gesicht hinter einem Gefängnisgitter versteckt. Die Hände in den Taschen seiner abgewetzten Jeans scheint der 12-Jährige ganz zufällig neben dem kleinen Straßenstand in einem Slum in Neu-Delhi zu stehen, in dem billige Mittagessen angeboten werden. Erst auf mehrfache Nachfrage gibt Sunny zu: Ja, ich arbeite hier tagsüber. Ich helfe der Frau, die hier Essen verkauft. Ich hole morgens Zutaten vom Markt, wie Reis oder Mehl, und ich schäle und schneide Zwiebeln. Das Geld dafür gebe ich meiner Mutter. Im Monat bekomme ich rund 1.500 Rupien. Das sind umgerechnet nicht einmal 20 Euro. Die Besitzerin der kleinen Imbissbude im Süden der Hauptstadt Neu-Delhi will uns kein Interview geben. Viele Tagelöhner, die vor der Corona-Pandemie bei ihr gegessen hatten, haben jetzt, auch wenn die Ausgangssperre wieder aufgehoben wurde, kaum wieder Jobs. Bei Sunnys Eltern ist es genauso. Mein Vater ist Maurer. Manchmal geht er auf eine Baustelle, aber dann ist er wieder viele Tage am Stück zu Hause, weil er keine Arbeit findet. Also gehe ich jetzt auch arbeiten. Kinder unter 14 Jahren dürfen in Indien keiner gefährlichen Arbeit nachgehen. Sunny erzählt, er habe vor der Corona-Pandemie noch nicht gearbeitet. Er sei gerne zur Schule gegangen. Doch seit mehr als einem halben Jahr sind die Schulen im gesamten Land geschlossen. Der Unterricht findet digital statt. In Sunnys Familie gibt es gerade mal ein Handy. Das gehört dem Vater. Die 6 Geschwister müssen es sich teilen, um am Unterricht teilzunehmen, wenn das Datenvolumen überhaupt ausreicht. Das Problem von Kinderarbeit ist hier nicht neu. Weil aber so viele Eltern durch die Corona-Pandemie ihre Jobs verloren haben, könnten nun mehr als 10 Millionen Kinder zwischen 5 und 14 Jahren dazukommen, befürchtet Dhananjay Tingal. Er arbeitet für die Hilfsorganisation BBA in Neu-Delhi. Die Organisation befreit Kinder aus sklavenähnlichen Arbeitsverhältnissen. Seit einigen Wochen würden immer mehr Kinder dazukommen, sagt Tingal. Die Eltern müssen sich Geld leihen, weil sie ihre Jobs verloren haben. Jetzt verlangen die Verleiher das Geld oder zumindest einen Teil davon zurück. Also brauchen die Eltern mehr Einnahmen, um alles bezahlen zu können. Unsere Wirtschaft ist am Boden. Bei den Arbeitgebern sitzt das Geld nicht mehr locker. Und billige Arbeit bedeutet Kinderarbeit. Viele der Kinder, die nun arbeiten gehen, seien vor der Corona-Pandemie noch zur Schule gegangen. Mitte Oktober könnten die ersten Schulen in Indien wieder öffnen. Es wird aber in der Hand der einzelnen Bundesstaaten liegen, ob und wann das geschieht. Sunny freut sich auf jeden Fall, wenn es wieder losgehen sollte. Ich habe ja nur angefangen zu arbeiten, weil wir gerade so wenig Geld haben und ich kaum Hausaufgaben machen muss. Ich mache die Arbeit echt gerne, aber wenn die Schule wieder startet, werde ich den Job auf jeden Fall aufgeben. Genau das allerdings bezweifeln viele Experten, die sich mit Kinderarbeit beschäftigen. Denn die Schulden der Eltern werden nicht abbezahlt sein, nur weil die Schulen vielleicht bald wieder öffnen werden.
Im Konflikt um Bergkarabach haben Aserbaidschan und Armenien eine Waffenruhe vereinbart. Das geschah unter Vermittlung Russlands bei einem gemeinsamen Treffen in Moskau. Die Waffenruhe, die schon heute Mittag in Kraft trat und offenbar bisher hält, soll dazu dienen, die Gefangenen auszutauschen und die Körper toter Soldaten in ihre Heimat zu übergeben. Seit dem Ausbruch der Kämpfe Ende September wurden hunderte Menschen getötet. Tausende sind auf der Flucht. Paulina Milling berichtet.
Wenige Minuten war die Waffenruhe alt, schon warfen sich Armenien und Aserbaidschan gegenseitig vor, sie gebrochen zu haben. Auf Videos im Internet ist zu sehen, wie Militärs eine Rakete starten lassen. Auch Artillerie und Kampfdrohnen sollen im Einsatz gewesen sein. Die nicht anerkannte Republik Bergkarabach erklärte, die Stadt Hadrut im Süden der Region und die Hauptstadt Stepanakert seien beschossen worden. Eine unabhängige Bestätigung für diese Vorwürfe gibt es bisher nicht. Doch an der Kontaktlinie, sie ist knappe 180 Kilometer lang, scheint die Waffenruhe größtenteils zu halten. Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev erklärte: Ich denke, die militärische Auseinandersetzung oder zumindest ihr erster Teil ist beendet. Wir sind zur politischen Regulierung übergegangen. Das soll sicherstellen, dass wir zum Ende gelangen, also dass wir das bekommen, was uns rechtmäßig gehört. Damit meint Aliyev das Territorium von Bergkarabach. Völkerrechtlich gehört es zu Aserbaidschan. Die überwiegend armenischstämmige Bevölkerung hat dort jedoch eine eigene Republik ausgerufen. Sie ist international nicht anerkannt, wird aber von Armenien unterstützt, auch militärisch. Der Konflikt ist vor knapp 2 Wochen wieder aufgeflammt. Die Kämpfe sind in dieser Zeit immer intensiver geworden. Es gab heftige Gefechte, die Bergkarabach seit 30 Jahren so nicht mehr erlebt hatte. Armeniens Premierminister Nikol Paschinjan betonte, die Lage für die Menschen vor Ort sei sehr schwierig. Die Zivilbevölkerung von Bergkarabach ist in Gefahr. Es gibt viele Tote und Verwundete. Besonders betroffen war die Hauptstadt Stepanakert. Die Menschen in Bergkarabach stehen vor einer humanitären Katastrophe. In den betroffenen Städten und Siedlungen gibt es nur unregelmäßig Strom und Gas. Auch die Internetverbindung ist instabil, berichten Betroffene. Der in Moskau ausgehandelte Waffenstillstand soll einen Gefangenenaustausch ermöglichen. Die Körper gefallener Soldaten sollen in ihre Heimat übergeben werden. Die Feuerpause bedeutet aber auch etwas Ruhe für die Einwohner. Aserbaidschans Präsident Aliyev: Der wichtigste Faktor dafür, dass die Waffenruhe hält, ist, dass Armenien sich damit abfinden muss, dass diese Gebiete Aserbaidschan gehören. Dass Armenien sie nie wiedersehen und auch keine Versuche unternehmen wird, sie mit militärischen Mitteln zurückzuerobern. Mit der Waffenruhe sollen die Konfliktparteien auch die Verhandlungen zu Bergkarabach wieder aufnehmen. Die Minsker Gruppe der OSZE wird vermitteln, unter dem Vorsitz der USA, Russlands und Frankreichs.
Was bedeutet diese Waffenruhe für Bergkarabach nun in einem Jahrzehnte währenden Konflikt? Ein Kommentar von Tilko Gries.
Die Waffenruhe ist noch weniger als ein erster Schritt aufeinander zu. Um im Bild zu bleiben, es ist gerade einmal das Anheben eines Fußes, um vielleicht einen Schritt zu tun. Denn wer sein Bein anhebt, dem stehen viele Richtungen offen, was er damit dann tut. Er kann zur Seite treten oder einen Schritt zurücksetzen oder auf der Stelle treten. Und er kann seinem Gegenüber einen harten Tritt verpassen. Alle diese Optionen stehen im Bergkarabach-Konflikt allen Seiten nach wie vor jederzeit offen. Eine einzige nächtliche Moskauer Verhandlungsrunde hat keine grundlegende Frage dieses jahrzehntealten Konfliktes gelöst. Wie auch? Aserbaidschan beharrt auf der Rückgabe seines Territoriums, das völkerrechtlich zum Staatsgebiet gehört und von Armenien sowie den verbündeten Einheiten Bergkarabachs besetzt gehalten wird. Armenien fürchtet, von der aserbaidschanisch-türkischen Allianz aus Richtung Ost und West eingeschnürt zu werden. Für Armenien, wo die Erinnerung an den Völkermord des Osmanischen Reiches stark ist, ist das eine traumatische Vorstellung. Folglich fällt die Erklärung, die der russische Außenminister in der Nacht vortrug, nur schmal aus. Die Waffenruhe gelte aus humanitären Gründen, um den Austausch von Gefangenen und Gefallenen zu ermöglichen. Doch schon am Nachmittag hieß es aus Baku, für einen Frieden sei nach wie vor Voraussetzung, dass Armenien Territorien räume. Das einzig Konstruktive der Verhandlungsnacht von Moskau liegt darin, dass sie in der russischen Hauptstadt stattfand. Russland hat endlich sein Gewicht in der Region eingesetzt, um die Außenminister aus Erevan und Baku nach Moskau zu lotsen. Beide saßen, Fotos zufolge, an einem Verhandlungstisch. Aus dem Trio der drei Staaten, die 1994 die Verpflichtung eingingen, im Bergkarabach-Konflikt zu vermitteln, sind 2 leider kaum noch zu gebrauchen. Frankreich hat sich, aus gewachsener Verbundenheit mit Armenien, zu schnell und zu eindeutig auf die Seite Erevans gestellt. Aserbaidschan ist darüber zu Recht verärgert. Und die USA, deren Präsident auf einem Globus Bergkarabach mutmaßlich nicht findet, mögen 1994 noch ein Interesse an der Region gehabt haben, 2020 jedoch ist das nicht mehr messbar. Übrig bleibt also Russland. Moskau trägt damit noch mehr Verantwortung dafür, was im Südkaukasus geschieht. Es vermag, das hat es gezeigt, politische Anreize zu setzen. Es kann die politische Führung Armeniens und Aserbaidschans jedenfalls in Grenzen beeinflussen. Doch die wichtigsten Entscheidungen der nächsten Stunden oder Tage treffen die Generäle Aserbaidschans oder Armeniens, die Militärs. Sind sie gewillt, einen Schritt zur Seite zu treten oder wenigstens auf der Stelle? Realistisch ist leider, skeptisch zu bleiben. Gibt es doch auf beiden Seiten starke Kräfte, die daran kein Interesse haben. Sie halten es für angemessen, immer wieder nachzutreten.
Teko Gries kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Zeit 18.45 Uhr, genau 7:15 Uhr. Um die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten zu schützen, wurde das zweite TV-Duell zwischen US-Präsident Trump und Herausforderer Biden offiziell abgesagt. 9 Tage nach seiner Corona-Infektion erklärte sich Trump inzwischen für geheilt und steigt wieder voll in den Wahlkampf ein. Aus Washington, Claudia Sarre.
Ist der US-Präsident noch ansteckend oder nicht? Diese Frage wurde bislang noch nicht beantwortet. Trotzdem will Präsident Trump keine Zeit verlieren und so schnell wie möglich zum Wahlkampf zurückkehren. Für heute wurden rund 2000 Gäste in den Garten des Weißen Hauses eingeladen. Trump will von einem Balkon aus zu ihnen sprechen. Nachdem sich eine Veranstaltung im Weißen Haus vor rund 2 Wochen zu einem sogenannten Superspreader-Event entwickelt hatte, bei der sich zahlreiche Personen mit Covid-19 ansteckten, müssen diesmal alle Besucher eine Maske tragen, einen Fragebogen ausfüllen und ihre Temperatur messen lassen. Der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, bezeichnete Trumps schnelle Rückkehr zu öffentlichen Auftritten als rücksichtslos. Bei einem aufgezeichneten Fernsehinterview auf Fox News sagte der Präsident gestern, es ginge ihm gut und er bekäme auch keine Medikamente mehr. Für Montagabend plant Trump einen Wahlkampfauftritt in Florida, einem der wichtigsten Bundesstaaten für die bevorstehende Wahl. Trump liegt in den nationalen Umfragen hinter Biden, auch im Bundesstaat Florida, den er 2016 gewonnen hat.
Der Kurzbotschaftendienst Twitter trifft zusätzliche Vorkehrungen, um einen Missbrauch der Plattform rund um die US-Präsidentenwahl am 3. November zu vermeiden. So sollen Tweets, in denen zur Einmischung in den Wahlverlauf oder zur Gewalt aufgerufen wird, gelöscht werden. Auch Facebook bereitet sich auf die Wahl vor und kündigte unter anderem an, gegen die vorzeitige Verkündung eines Siegs vorzugehen. Aus San Francisco, Marco Schuler.
Mit den neuen Maßnahmen will der Kurznachrichtendienst die Verbreitung von Falschinformationen verhindern. Kandidaten, die zum Beispiel vorzeitig ihren Sieg erklären, deren Tweets sollen markiert und die Nutzer zur offiziellen Website mit den Wahlergebnissen weitergeleitet werden. Diese Tweets können außerdem nicht geliked, retweetet oder kommentiert werden. Mit seinen neuen Regeln, die nur während der US-Wahlen gelten, hat Twitter vor allem US-Präsident Donald Trump im Auge. Er kommt auf 87 Millionen Follower, sein Herausforderer Joe Biden auf 10 Millionen. Wiederholt hatte Trump in den vergangenen Monaten falsche Informationen zum Wahlverfahren, zu seinem Gegenkandidaten sowie über das Coronavirus verbreitet. Eine Studie der Cornell-Universität hat das diese Woche bestätigt. Nach Auswertung von 38 Millionen englischsprachigen Artikeln kommen die Wissenschaftler zu dem Schluss, dass Trump ein Superspreader von Fake News in Sachen Corona und Covid-19 ist.
Morgen wählen mehr als 1 Million Wahlberechtigte einen neuen Bezirks- und Gemeinderat und den Wiener Landtag. Favorit ist der SPÖ, ist die SPÖ mit Bürgermeister Michael Ludwig, der mit den Grünen koaliert und voraussichtlich sein Amt behalten wird. Ein früherer Wiener Bürgermeister, der vor rund 100 Jahren regierte, steht jetzt, das heißt sein Denkmal, im Fokus einer Aktion junger Aktivistinnen, die wegen dessen Antisemitismus seine Statue vom Sockel stürzen wollen. Aus Wien, André.
Das Meterhohe Denkmal von Karl Lueger steht im Zentrum von Wien. Bis 1910 prägte er die Stadt viele Jahre lang als Bürgermeister. Und Lueger gilt als großer Modernisierer, etwa der Infrastruktur. Das wollen Lara Guttmann und Sashi Turkow so nicht stehen lassen. Sie stört,
dass er eigentlich einer der Ersten war, die Antisemitismus als Mittel genommen hat und Antisemitismus genützt hat für seine Politik.
Dieses Denkmal heute noch benutzt wird von ganz vielen Rechtsextremen und Neofaschistinnen als ein Punkt, mit dem sie sich identifizieren. Hitler bezeichnet ihn auch als ein Vorbild und einen großen Mann. Und dieser Mann steht hier als großes Denkmal mitten in unserer Stadt.
Seit einigen Wochen prangt das Wort Schande auf dem umstrittenen Luega-Denkmal, mehrfach aufgesprüht, in roten und grünen Buchstaben. Damit diese nicht verschwinden, halten Aktivisten eine sogenannte Schandwache ab, an der sich auch Sascha Turkow und Lara Gutmann beteiligen. Denn in goldgegossene Schandebuchstaben wurden von rechtsextremen Identitären bereits abgeklopft, unter dem Grölen von Parolen. Die 19-jährige Sascha Turkow studiert Kultur- und Sozialanthropologie und Bildungswissenschaften, die blonde Lara Gutmann Medizin. Beide sind Präsidentinnen der jüdischen österreichischen Hochschülerinnen. Die jungen, lebhaften Frauen möchten das wuchtige Luega-Monument vollkommen umgestalten oder einfach abreißen. Sie laufen um die Statue herum zu der kleinen Tafel, die den umstrittenen Wiener Bürgermeister Karl Luega klar als Antisemiten einordnet. Doch das genügt den beiden nicht.
Selbst auf den zweiten Blick müsste man danach suchen, um es wirklich zu finden und dieses dann auch lesen, um wirklich etwas zu verstehen.
Es steht auch einfach hinter der Statue. Ich meine, wenn man auf der Straße geht, sieht man es gar nicht, weil es einfach von der Statue selbst verdeckt wird.
Abreißen oder kommentiert und eingeordnet stehen lassen? Die Meinungen der Passanten über das Luega-Denkmal gehen auseinander.
Was ein Jude ist, bestimme ich, hat der Herr Luega gesagt. Aber das ist ja Geschichte. Das wissen wir eh, dass Antisemitismus eine Katastrophe ist, wissen wir auch. Was soll das? Wir können dann nicht alles, was Geschichte schlecht war, alles niederreißen.
Ich denke, dass das jetzt gerade sehr großartig gelöst ist. Weil es ist ein Schandmal.
Das Denkmal steht seit 1926 nahe der Ringstraße. Es rückte schon vor mehr als 10 Jahren ins Visier von Debatten. 2009 schrieb die Universität für angewandte Kunst einen Ideenwettbewerb aus. Das Ziel, den Luega umgestalten, in ein Mahnmal gegen Rassismus und Antisemitismus. Der Gewinnerentwurf wurde aber nicht umgesetzt und die Sache versandete. Die Black Lives Matter-Bewegung brachte wieder neuen Schwung, den auch Lara Gutmann und Sascha Turkow nutzen möchten. Die beiden Wienerinnen haben selbst viele Erfahrungen mit Antisemitismus machen müssen. Man werde häufig nach Herkunft, Geld, Essen oder den Rothschilds gefragt oder ob jüdische Bürger Steuern zahlen müssten, sagt Sascha Turkow. Lara Gutmann nickt dazu und ergänzt:
Sehr wichtig, dass wir generell auch das Bild von Jüdinnen und Juden ein bisschen ändern. Jüdinnen und Juden werden meistens nur befragt, einzig und allein zu den Themen Antisemitismus, Shoah und manchmal auch noch Nahostkonflikt. So wichtig diese Themen sind, ist es uns auch ganz wichtig, dass wir zeigen, es gibt ein jüdisches florierendes Leben hier in Wien.
Wir haben so viel mehr, wir sind so viel mehr als diese Themen und wir haben Projekte und wir machen Ausstellungen und wir machen soziale Projekte und wir haben unglaublich viele andere Sachen, die uns ausmachen, mehr als das.
Ob Sascha Turkow, Lara Gutmann und ihre vielen Mitstreiter den alten Antisemiten Karl Luega vom Sockel stoßen, ist noch offen. Erst einmal wird in Wien gewählt.
Eine bessere Werbung für ein Buch, über dessen Inhalt heftig gestritten wird, gibt es im Grunde nicht. Aber eine Autorin wie J.K. Rowling hat das gar nicht nötig. Über ihren neuen Thriller wird in Großbritannien heftig gestritten. Der Harry Potter-Autorin wird vorgeworfen, abfällig über die Transgender-Gemeinde zu sprechen. Längst geht es nicht mehr nur um Rowling, sondern grundsätzlich um die Grenzen der Meinungsfreiheit. Zum Stand der Debatte aus London, Imke Köhler.
J.K. Rowling polarisiert in einer Art und Weise, dass in Großbritannien schon von einem Kulturkampf gesprochen wird. Der Erfolgsautorin wird nachgesagt, transfeindlich zu sein und sich abfällig über Transgender zu äußern. Ein Vorwurf, dem der Transaktivist Rose of Dawn widerspricht.
Ich habe von ihr keine Verunglimpfungen gehört. Ich habe von ihr nichts gehört, was so problematisch wäre, dass man sie vom öffentlichen Leben ausschließen müsste. Sie sieht die Dinge so, wie sie wahrscheinlich eine große Mehrheit der britischen Bevölkerung sieht. Zum Beispiel, dass es nur 2 biologische Geschlechter gibt.
Mehr als 1500 Autoren, Agenten, Journalisten und Verlagsmitarbeiter aus dem Vereinigten Königreich und Irland bewerten Rowlings Äußerungen aber anders. Sie haben vor kurzem einen offenen Brief unterschrieben, in dem sie ihre Wertschätzung für Transgender und ihre Solidarität mit der Transgemeinde zum Ausdruck bringen. Die Kultur, so heißt es in dem Brief, sollte immer an der Spitze des gesellschaftlichen Wandels stehen. Im Zuge immer neuer Vorwürfe kündigte Rowling im August an, den Menschenrechtspreis zurückzugeben, den sie 2019 von der Robert F. Kennedy Human Rights Organisation bekommen hatte. Ihr neuestes Buch Troubled Blood, veröffentlicht unter dem Pseudonym Robert Galbraith, sorgte dann für eine weitere Eskalation, weil sich der männliche Serienkiller in dem Thriller Frauenkleider anzieht. Das brachte Rowling einen gewaltigen Shitstorm ein, bis hin zum Hashtag RIP J.K. Rowling, also Rest in Peace J.K. Rowling. Die Angriffe waren so massiv, dass 58 Schauspieler, Journalisten und Autoren, unter ihnen auch Ian McEwan, Rowling in Schutz nahmen. Die Beschimpfungen würden ein Schlaglicht auf den heimtückischen, autoritären und frauenfeindlichen Trend in den sozialen Medien werfen, schrieben die Autoren in einem offenen Brief. Bezeichnend war, dass die Wut schon tobte, als das Buch noch gar nicht veröffentlicht war, beziehungsweise die Kritiker das Werk noch nicht gelesen hatten.
And yet, let's be clear about this. What it is about whipping up hatred and concern and fear.
No, you're the one whipping up the hatred.
Klar ist, dass das Buch Hass schürt und Angst, meinte der Journalist Benjamin Butterworth. Der Moderator Piers Morgan hielt dagegen. Das stimme nicht. Morgan griff stattdessen diejenigen an, die sich an den RIP-Tweets beteiligt hatten.
They're the ones that want her dead, cancelled, shamed, vilified, finished.
Sie seien diejenigen, die Rowling tot sehen wollten, beschämt sehen wollten und die verhindern wollten, dass das Buch veröffentlicht werde.
How can you want to cancel something and shame somebody for something you haven't even read?
Wie können Sie das wollen? Fragte der Moderator den Journalisten Butterworth, obwohl Sie das Buch gar nicht gelesen haben. J.K. Rowling selbst hatte im Sommer unter anderem mit den Schriftstellern Salman Rushdie und Margaret Atwood einen offenen Brief unterzeichnet, der vor Intoleranz warnt. Davor, dass die Bereitschaft, andere Meinungen zu tolerieren, abnimmt und das öffentliche Ächten von Menschen in Mode kommt.
Und jetzt alles Wichtige vom Sport an diesem Sonnabend. Im Studio ist Fabian Wittke.
Tja, und es ist ein Länderspiel-Sonnabend. Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt gegen die Ukraine im Hochrisikogebiet Kiew. Bekommt das Wort Pflichtspiel eine ganz neue Bedeutung. Holger Dahl schaut für uns voraus und ist zuversichtlich, zumindest aus sportlicher Sicht.
Es spricht einiges dafür, dass die DFB-Auswahl heute Abend ihren ersten Länderspielsieg des Jahres feiern kann. Anders als zuletzt im Test gegen die Türkei schickt Bundestrainer Joachim Löw seine aktuell bestmögliche Mannschaft auf den Platz. Außerdem hat der Gegner große Personalsorgen. 6 ukrainische Spieler sind an Corona erkrankt, weitere 8 fehlen verletzt. Rund 20.000 Zuschauer werden das Spiel in Kiew im Stadion verfolgen. Und das, obwohl die Anzahl der Corona-Neuinfektionen in der Ukraine zuletzt mit über 5.000 Fällen pro Tag stark angestiegen ist.
Die ARD überträgt dieses Spiel auch live im Digitalradio, unter anderem auf NDR Info Spezial oder auch auf WDR Event. Los geht es um 20.45 Uhr. Bei den French Open in Paris gab es heute eine Riesenüberraschung. Die erst 19-jährige Polin Iga Świątek hat den Tennis-Grand Slam und damit eines der 4 wichtigsten Turniere der Welt gewonnen. Guido Ringel berichtet.
Erst den Schläger fallen lassen nach dem Matchball, dann in die Knie gehen und dann die Arme nach oben reißen. Schließlich noch Tränen, während sie ihren Trainer und den Physiotherapeuten umarmt. Unvergessliche Momente für Iga Świątek aus Polen, die ihren ersten Grand-Slam-Titel gewinnt mit einem schnellen 6:4 und 6:1 gegen Sofia Kenin. Die US-Amerikanerin war die Favoritin, auch weil sie in diesem Jahr schon die Australian Open gewonnen hatte. Aber Świątek war heute die bissigere Spielerin mit aggressivem Tennis. Nicht immer fehlerfrei, aber druckvoll genug, um als erste Polin einen Grand-Slam-Titel einzufahren. Świątek ist ohne Satzverlust die Siegerin im Stade Roland-Garros.
Und jetzt kommen wir vom Tour Eiffel zum Grand Prix der Eifel, ganz genau. Die Formel 1 ist zu Gast in Deutschland und zwar auf dem Nürburgring. Das Qualifying ging fast schon, wie es zu erwarten war, an die Mercedes-Piloten Bottas und Weltmeister Lewis Hamilton. Jens Wolters schaut für uns auf den großen Preis der Eifel.
Es ist eine der schönsten Rennstrecken, die wir haben, lobte Lewis Hamilton nach dem Qualifying den Nürburgring. Ob dem Weltmeister auch dort der 91. Sieg seiner Karriere gelingt und er in der ewigen Bestenliste mit Topmann Michael Schumacher gleichziehen kann, muss er zeigen und dafür auf jeden Fall Mercedes Teamkollege Valtteri Bottas überholen. Der steht beim Start in der Eifel nämlich auf Platz 2 direkt vor Hamilton. Position 11 gehört Ferrari-Mann Sebastian Vettel und nach nur 4 Runden im Qualifying startet der kurzfristig eingesprungene Pilot Nico Hülkenberg im pinken Racing Point Wagen vom hintersten, vom 20. Platz.
Und morgen um kurz nach 14 Uhr springen dann die Ampeln von Rot auf Grün, dann startet die Formel 1 auf dem Nürburgring.
Der Sport mit Fabian Wittke und soweit das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.
NDR Info.